Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Guten Morgen, ihr Lieben. Wir lesen zusammen den Text für die heutige Predigt aus Gottes vertrauenswürdigen Wort. Johannes Kapitel 3, Verse 22 bis 36. Und Simon ist hier heute vorn, weil im Text Johannes der Täufer wieder vorkommt und Simon ist die Stimme von Johannes dem Täufer. Und das heißt, wir werden den Text drei teilen. Ich werde die Einführung vorlesen, Simon wird Johannes den Täufer vorlesen und dann werden wir gemeinsam aufstehen und werden den Kommentar, den Johannes, der Evangelienschreiber, darüber macht, gemeinsam lesen. Okay. Johannes Kapitel 3 sagt Folgendes. Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Enon nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Und sie kamen zu ihm und wurden getauft. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Es entstand nun eine Streitfrage von seitens der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordans bei dir war, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm.
Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen.
Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Sohn Gottes bleibt auf ihm. Es gab einen Grund, warum Nadia mich vor 18, 19 Jahren fast nicht geheiratet hat. Und das war mein Kleidungsstil. Wir haben uns eine Fernbeziehung kennengelernt, haben über einige Monate telefoniert und irgendwo war nach einer Weile klar, übrigens ist es ein bisschen zu laut für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, nach einer Weile war klar, wir verstehen uns so gut, wir werden heiraten, kein Problem. Und dann kam Nadia das erste Mal nach Kansas City zu mir zu Besuch, sie steigt aus dem Flugzeug aus, kommt das Terminal langgelaufen, sieht mich und will am liebsten umdrehen und wieder nach Hause fliegen, ja. Und wenn ich aber heute die Fotos von damals von mir angucke, ja, sage ich mir, ich kann es so nachvollziehen. Ja, so, ich habe versucht, so in den 2000er Jahren die Mode aus den 80er Jahren, die sehr bunt war, noch so ein bisschen nachzuholen. Und ich habe unter anderem in Kansas City immer Hosen gekauft, da stand Relaxed Fit drauf. Und Relaxed Fit, ist also, das klingt ja so sächsisch gemütlich, ja, habe ich gedacht, wer will denn keine gemütliche Hose haben, ja. Aber Relaxed Fit ist Codewort in den USA für Leute mit extra übergroßem Popo, ja. Und meiner war nicht so groß, ja. Also das heißt, ich hatte immer so einen Sack hinten noch dran. Aber die Geschichte ist ja gut ausgegangen. Allerdings treffen wir heute oder begegnen wir heute im Wort Gottes einen Mann, der ist uns auch sehr suspekt wegen seines Kleidungsstils. Und das ist Johannes der Täufer. Weil die meisten von euch kennen ihn aus Matthäus Kapitel 3, Vers 4, wo Johannes der Täufer mit Kamelhaar bekleidet ist und Heuschrecken ist. Jemand Interesse, den Typ zu heiraten? Ja? Kein Wunder, dass Johannes der Täufer wahrscheinlich Single geblieben ist. Ja? Aus unserer Sicht ist so jemand irgendwie eine eigenartige Type. Ja? Und wir können, oder die meisten von uns können mit Johannes dem Täufer wenig anfangen, weil er für uns gar nicht attraktiv ist. Und vielmehr noch, das Interessante ist, dass Johannes der Täufer jetzt schon zum dritten Mal innerhalb von 3 Kapiteln eine ganz prominente Stellung im Johannesevangelium einnimmt und zum dritten Mal erscheint. Und wir denken so, aus unserer Sicht, ist es nicht ein bisschen zu viel des Guten? Also warum muss hier so viel Johannes der Täufer sein? Also Johannes der Evangelienschreiber beschwert sich ja dann im 20. Kapitel und er sagt, ich hätte noch so viele Wunder von Jesus aufschreiben können, es gibt noch so viel zu schreiben, aber es war zu wenig Platz. Und da sage ich mir, ja, hast du ihn vertrödelt. Durch Johannes der Täufer, so wie bei meinen Predigten. Also viel, am Anfang zu viel Einführung, am Schluss keine Zeit mehr für das Wichtige. Aber Johannes der Täufer nimmt einen ganz wichtigen Platz ein in der Funktion des Johannesevangeliums, was uns natürlich nahe bringen soll, dass Jesus tatsächlich der vertrauenswürdige Lebensgeber ist. Und deshalb müssen wir erstmal ein ganz kleines Stück uns zurückgehen und ich möchte euch ein bisschen was Technisches erklären, nämlich wie Gott durch sein Wort zu uns spricht. Und ich habe da so ein kleines Bild kreiert, nämlich folgendermaßen. Wenn wir das Wort Gottes, wenn wir die Bibel hören oder lesen, hören wir tatsächlich Gottes zuverlässige, vertrauenswürdige Stimme an uns. Das Wort Gottes ist tatsächlich für dich geschrieben. Es gibt allerdings ein Problem, das Wort Gottes ist nicht an dich geschrieben. Also wenn das Wort Gottes an dich geschrieben wäre, würden da drin lauter sächsische Begriffe stehen. Tun sie aber nicht, sondern das Wort Gottes ist original in uns in Hebräisch und in Griechisch gekommen. Das heißt, Gott hat einen Brief geschrieben für dich, damit du lernen kannst, wer er ist, damit du seine Stimme hören kannst. Aber wir hören seine Stimme nicht direkt, weil er nicht direkt zu uns gesprochen hat, sondern wir hören seine Stimme, indem wir in gewisser Weise Mäuschen spielen und der Kommunikation zuhören zwischen 2 völlig anderen Leuten. Wir hören nämlich zu, wie Johannes eigentlich sein Evangelium an Juden, habe ich einfach mal so wahllos ein paar Bilder da aus dem ersten Jahrhundert aufgemacht, hat, an ein paar Juden schreibt. Ich weiß, die sehen ein bisschen finster aus, aber genau deshalb brauchen die das Johannesevangelium. Die sind noch ein bisschen unerlöst, ja, die brauchen noch ein bisschen Freude in ihrem Leben. Deshalb kriegen sie das Johannesevangelium geschrieben und wir hören Gottes Stimme, indem wir der Konversation zwischen Johannes und dem Juden zuhören und eigentlich so ein bisschen so lauschen, ja, an der Türklinke, durchs Schlüsselloch. Und Gott benutzt unser am Schlüsselloch Hören, indem er zu uns spricht. Allerdings müssen wir natürlich uns erstmal in die Lebenssituation von Johannes und in die Lebenssituation dieser 2 Juden hineinversetzen. Weil wir können zwar zuhören, wenn wir aber nicht wissen, worum es geht, wenn wir nicht nachvollziehen, warum spricht er eigentlich und wie haben die damals gedacht und gefühlt, verstehen wir ja nichts. Wir verstehen nur in dem Maße, wie wir uns hineinversetzen können in die Lebenswelt dieser Mann und dieser Frau. Und deshalb einen kleinen Schritt zurück. Und die große Frage, wenn die Leute der damaligen Zeit, also der Jude, der in Ephesus zum Beispiel gewohnt hat, das Evangelium über Johannes der Täufer gehört hat, was hat der denn gedacht? Hat der gedacht, der sieht aber komisch aus und hat eine eigenartige Diät? Oder was ist ihm durch den Kopf gegangen? Und da muss man sich Folgendes vorstellen. Damals war Johannes der Täufer überhaupt nicht weird oder komisch, wie wir das uns heute vorstellen, sondern damals war Johannes der Täufer der große Held. Kamelhaare und Heuschrecken waren nämlich nicht eigenartig, sondern erinnerten an einen ganz großen Helden aus dem Alten Testament, Elia, der dasselbe getragen hat und dasselbe gegessen hat. Das heißt, Johannes der Täufer kommt mit seinem eigenartigen Outfit um die Ecke und ist richtig cool drauf. Und die Leute mögen ihn. Und sie sind begeistert von ihm. Und mal so ein kleines Experiment gemacht, wenn man sich so ein bisschen fragt, was haben denn damals die Kinder und so die Leute von Johannes dem Täufer gedacht?
muss man sich mal so in die Situation reinversetzen, was wir so gemacht haben, als wir Jungs waren. Also ich habe als Junge immer entweder Polizist, Soldat oder Fernfahrer gespielt. Fernfahrer, weil da gab es gerade so eine Fernfahrersendung. Und deshalb sind wir Jungs da mit so einem Bollerwagen durch die Gegend, ja, haben all möglichen Müll eingesammelt und waren Fernfahrer in Glashütte, da um die Ecke. So, was habt ihr gemacht als Jungs und Mädels, als ihr so 5, 6, 7 wart? Auch Fernfahrer. Indianer. Was spielt man in Iran? Schneider. Ja. Unser Schneidersack hat auch schon als Kind Schneider gespielt. Egal, was ihr gemacht habt, ich weiß, was die jüdischen Jungs und Mädels im ersten Jahrhundert gespielt haben. Johannes den Täufer. Die haben sich gegenseitig getauft und haben gesagt, ich auch mal, ich will immer nicht runtergetauft werden, ich will auch mal rein in die Ding. Ja? Johannes der Täufer war der Held, war die Vorbildfunktion im ersten Jahrhundert. Wir sehen das an ganz vielen Stellen. Wir sehen Josephus, wie er dazu schreibt, dass Menschenmassen in die Wüste gepilgert sind, um diesen Mann zu sehen. Wir haben 35 Jahre später eine interessante Geschichte in der Bibel, in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Da kommt Paulus nach Ephesus, 1850 Kilometer von dem Ort entfernt, wo Johannes der Täufer gelebt hat. Und trifft Leute 35 Jahre später und fragt die, auf wen seid ihr eigentlich getauft? Und die sagen, auf unseren großen Johannes, auf unseren großen Helden. Da kriegt man ein bisschen eine Ahnung davon, wie prominent und wie wichtig Johannes der Täufer war. Und das Wichtigste ist, Johannes der Täufer hat so eine wichtige Stellung im Judentum im ersten Jahrhundert. Wenn du Johannes den Täufer erklären kannst, hast du ganz große Pluspunkte für den Glauben. Also wir haben natürlich heute, wir haben so Glaubensschwierigkeiten. Ne? Also die Glaubensschwierigkeiten, die uns vor den Weg gelegt werden, sind die Dinosaurier. Wann haben die gelebt? Vorher, nach dem Menschen? Ist die Arche Noah, die man immer noch nicht gefunden hat? Ist die Evolutionstheorie, die in Deutschland so groß sein sollte? Und wenn wir heute jemanden hätten, der uns, was weiß ich, ein Video zeigen könnte und sagen könnte, da, schau mal her, von wegen Evolution, da siehst du die Hand Gottes, tschatung! Und da passiert's, wäre das eine riesengroße Hilfe, zum Glauben zu kommen. Die Dinosaurier waren uninteressant für die Leute im ersten Jahrhundert, aber Johannes der Täufer war als riesengroßes Phänomen mitten im Raum. Und wenn du Johannes den Täufer erklären kannst, hast du einen riesengroßen Pluspunkt, Menschen zu Jesus zu führen. Es liegt nämlich daran, dass alle Leute oder viele Leute, bis auf die Führer in Jerusalem, aber viele Leute absolut sich sicher waren, Johannes der Täufer ist ein Prophet, gesandt von Gott. Er tritt in die Fußstapfen der ganz, ganz großen Propheten des Alten Testamentes. Er ist wie Elia. Er ist einer der enorm großen, den Gott gesegnet hat, den Gott geschickt hat, den Gott vorbereitet hat und der die Worte Gottes spricht. Und dann kommt folgendes Problem. Johannes der Täufer wird einfach mal so Kopf abgehackt. Und das ist ein Problem für den Juden im ersten Jahrhundert. Weil der fragt sich, was sollte das Ganze jetzt? Da haben wir einen Prophet von Gott geschickt, der ruft Leute zur Umkehr auf, sagt, Reich Gottes ist nahe. Und dann ist dann plötzlich Schluss. Und dann geht es nicht weiter, geht scheinbar nicht weiter. Das heißt, wenn du im ersten Jahrhundert jemanden Johannes den Täufer erklären kannst, welche Rolle er hatte, was das Ganze sollte, machst du einen riesen Schritt in Richtung Jesus. Und das ist genau das hier, was passiert. Das heißt, wenn wir uns den Text angucken, die ersten 4, 5 Verse in 22 bis 26, sehen wir, dass es einige Jünger von Johannes gab und die hören so, dass die Gottesdienste des Johannes vom Täufer etwas an Masse abnehmen. Da kommen weniger Leute in Gottesdienst, in Anführungsstrichen in den Wüstengottesdienst. Die Leute sind alle in der Nachbargemeinde, bei Jesus. Und natürlich nervt das, die Leute, die Stühle stellen, bei Johannes dem Täufer, ja, und sagen, wir stellen hier einen Haufen Stühle, keiner kommt mehr. Was ist denn nur großer Prophet? Mach doch mal was. Das heißt, diesen Neid, den man sehr gut nachvollziehen kann, diesen Neid, wenn plötzlich dein Hauskreis leerer wird und die sind alle bei André. Muss was nicht stimmen, sagen die Leute, Johannes, kannst du doch nicht zulassen. Die gehen alle zu dem Jesus hin. Und diesen Neid benutzt Johannes, um seine Position und seine Beziehung zu Jesus Christus zu erklären. Und er macht es, indem er anfängt, im Vers 27, und sagt, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei denn, es ist ihm aus dem Himmel gegeben. So, das ist erstmal so eine Lebensweisheit, man nennt das einen Aphorismus. Und diese Lebensweisheit bedeutet, dass natürlich Johannes als jüdischer Gläubiger einen gewissen Blick auf die Welt hat, wie die Welt funktioniert. Und Johannes sagt sich, ultimativ ist alles an der Souveränität Gottes gelegen. Also im damaligen Denken, was wahrscheinlich eher das richtige Denken ist, bist du nicht deines eigenen Glückes Schmied, sondern was immer passiert, ist letztendlich abhängig von Gottes Lenken und Wirken in der Welt. Und diese allgemeine Theologie, den alle zugestimmt hätten, nimmt jetzt Johannes der Täufer, bezieht ihn auf Jesus und sagt, das würde nicht passieren bei Jesus, es sei denn, Gott hat es ihm gegeben. Aus dem Himmel gegeben ist eine Umschreibung für Gott. Und das ist der wichtige, und was jetzt Johannes macht, ist, er benutzt dieses Wort gegeben, vom Himmel gegeben, um zu erklären in den nächsten Versen, was alles Jesus vom Himmel, Strich von Gott, gegeben wurde, was er alles gekriegt hat von Gott. Und als allererstes macht er das, indem er das Beispiel der Braut, Bräutigam und des Freundes des Bräutigams darstellt. Er sagt im Vers 29, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erhöht, hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Ein Freund des Bräutigams im ersten Jahrhundert war etwas, das sollte man unbedingt wieder einführen. Das war nämlich jemand, der wie so eine Art Mischung zwischen Trauzeuge und derjenige, der die Hochzeit geplant, vorbereitet und umgesetzt hat. Die armen Leute, die heute heiraten, das machen meistens Ehemann und Ehefrau zusammen, die organisieren sich zu Tode, fallen völlig kaputt ins Bett am Vorabend der Hochzeit und sollen dann plötzlich frisch und fröhlich am nächsten Tag ihre Hochzeit genießen. Ja. Ein Hochzeitsplaner, ja, ein Freund des Bräutigams aus dem ersten Jahrhundert wäre hier eine große Hilfe gewesen. Der arrangiert nämlich alles. Und natürlich ist das Arrangement, ist das Interesse des Freundes, des Bräutigams, dass die Hochzeit so klasse wie möglich, so reibungslos wie möglich und zur größten Freude von Braut und Bräutigam vor sich geht. Und dieses Beispiel nutzt Johannes, um zu sagen, lass uns mal unsere Beziehung klären, wer Jesus ist und wer ich bin. Manche Leute lachen hier, die denken jetzt an ihre eigene Hochzeit zurück. Zurück zum Text. Johannes sagt so sinnbildlich, ich in Beziehung zu Jesus bin nur der Freund des Bräutigams. Ich habe die Stimme des Bräutigams gehört und ich freue mich, dass er der Bräutigam ist. Und jetzt ist Folgendes Interessantes drin. Man muss sagen, Johannes, die Stimme des Bräutigams gehört. Sag doch einfach, du hast den Bräutigam gesehen. Ja, also, wenn ich nach Hause gehe, sage ich doch auch nicht, übrigens, Nadja, du bist zu Hause geblieben heute, ich habe Katrin und Christian und den Rest der Familie, ich habe ihre Stimme gehört. Ja, da wird sie sagen, durch die Klotür oder was? Ja, hast du jetzt gesehen oder hast du nicht gesehen? Weil sehen ist natürlich für uns die primäre Art des Connectens und das Miteinander irgendwo, keine Ahnung, so. Aber Johannes sagt nicht, ich habe den Bräutigam gesehen, er sagt, er hat den Bräutigam gehört. Und das hat einen Grund. Es hat einen Grund, weil im Alten Testament der Bräutigam schon vorgestellt wird. Aber er wird nicht vorgestellt mit einer Beschreibung, wie er aussehen wird, sondern der Bräutigam selber im Alten Testament, in Jesaja, singt ein Lied über sich selber. Also wie wenn ich würde auf der Bühne stehen und würde sagen, ich bin der Pastor der Jesusgemeinde. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Also, so. Und dieses Lied müsst ihr aufschreiben, ja, so, irgendeine in eine Box schicken und 600 Jahre später dann in diese Box, die Nikolaus gemacht hat bei der Oskar-Röder-Straße 3, in 600 Jahren, wenn man das Gebäude nicht mehr auf, tut man das dann raus und dann merkt man, aha, da hat er ein Lied gesungen, so. Und genauso ist es in Jesaja 61, Vers 10. bis 62, Vers 5, erscheint ein Bräutigam. Und er singt ein Lied. Und Johannes bezieht sich auf dieses Stück von Jesaja, wenn er sagt, das ist Jesus. Ich habe diese Stimme, die der Bräutigam, diese Stimme von Jesus, habe ich wiedererkannt, ist die Stimme aus Jesaja 61, die ich gehört habe. Wir müssen zusammen lesen. In Jesaja sagt Jesaja Folgendes. Oder sagt der Bräutigam über sich Folgendes. Er singt dieses Lied über sich. Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn mein Gott hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Den Mantel der Gerechtigkeit hat er mir umgetan, wie ein Bräutigam sich nach Priesterart mit einem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und wie ein Garten seine Saat aufsprossen lässt, wird der Herr, Jahwe, Gerechtigkeit und Ruhm aufsprossen lassen vor allen Nationen. Das heißt, was der Bräutigam macht, er sagt, ich bin mit tollen Kleidern bekleidet und die Kleider spielen seine Funktion wieder. Wenn Jesaja oder wenn der Bräutigam hier singt und sagt, ich habe ein Kleid des Heils angezogen, bedeutet dann nicht, dass er selber geheilt oder gerettet wird, sondern dass er Rettung bringt. Ähnlich wie wenn du in die Bäckereistube gehst und du siehst dort jemanden mit weißer Schürze und weißem Hut und mit so Mehlstaub, denkst du auch nicht, dass es ein Kunde ist, der die Brötchen essen will, sondern das ist der Bäcker, der sie gebacken hat. Und Brötchen, weiß ja. Steht ihr mal hier vorne, ja, und redet so euch in Rage. So. Das heißt, wenn Jesaja hier sagt, oder wenn der Bräutigam hier singt, er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, singt der Bräutigam hier und sagt, ich habe die Fähigkeit bekommen, Heil und Rettung und Wiederherstellung zu denen zu bringen, die es brauchen. Und dass er effektiv ist, sieht man ja in dem Vers, weil Jesus sagt, so wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt, und das passiert garantiert, kannst auf den Frühling warten und es sprießt so wieder vor sich hin, so werde ich garantiert das Volk ändern zu einem schönen, heiligen und gerechten und wunderbaren Volk. Und das lesen wir dann in den nächsten Versen, in 62, von Vers 3 an. Dann steht nämlich das Resultat dessen, was der Bräutigam macht. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn, ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht länger wird man Entlassene zu dir sagen und zu deinem Land wird man nicht mehr öde sagen, sondern man wird dich nennen, mein Gefallen, das spricht Gott über dich, mein Gefallen ist an dir und dein Land verheiratet. Denn Gott, der Herr, wird Gefallen an dir haben und dein Land wird verheiratet sein. Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird Gott sich über dich freuen. Wir sehen in Jesaja einen riesengroßen Umschwung. Das Volk wird von Gott einst als öde, kaputt und zu verwerfen betrachtet. Nutzlos. Und wenn ein Gott sagt, nicht länger wird man zu dir sagen, bedeutet das nicht, dass Gott seine Meinung geändert hat und gesagt hat, naja, komm, machen das, ich denke mal anders drüber, sondern dass etwas mit dem Volk passiert ist. Irgendetwas ist mit dem Volk passiert, dass es nicht mehr dasselbe ist. Vorher war es zum in die Tonne treten und jetzt ist es ein königliches Diadem in der Hand Gottes geworden. Vorher war Gottes Zorn auf dem Volk und plötzlich sagt Gott, mein Gefallen ist an dir. Ich mag dich. Was oder wer hat den Unterschied gemacht? Der Bräutigam. Der Bräutigam hat den Unterschied gemacht. Und deshalb sagt Johannes hier, wenn er vergleicht und sagt, wir vergleichen mal mich mit Jesus. Er sagt, Leute, ich bin doch nur, obwohl ich der größte Prophet bin in der Reihe von allen alttestlichen Menschen, ich bin doch nur ein publiker Prophet. Ich kann dich nicht verändern. Ich kann dir kein Heil bringen. Ich kann den Zustand nicht verändern. Von du öde und verlassen zu von Gott gemocht, geliebt und sein Schatz in seiner Hand. Ich kann höchstens sagen, dass das Gott irgendwann mal machen wird. Aber da gibt es jemanden unter uns, der tut das. Warum sollte ich eifersüchtig sein? Ich bin gar nicht in der Lage, eifersüchtig zu sein. Natürlich sollen alle zu diesem Jesus rammeln. Das ist sächsisch, zu hingehen. Ja? Natürlich müssen die alle dahin, weg von mir, dahin, weil dieser Unterschied, wer ich bin und er ist, ist so fundamental anders und groß. Die müssen alle zu Jesus. Nächster Vers. Johannes fasst das so zusammen und sagt, deshalb, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und Johannes hatte eine tiefe Freude darüber. Der hat sich nicht geärgert, der hat nicht gesagt, naja, heute ist die Wüste nur halb voll, so ein Mist. Ja. Sondern der hatte eine Leidenschaft. Der hat sich gefreut darüber, dass Jesus groß wird, dass Jesus die Ehre kriegt und dass er einen Schritt zurücknehmen darf. Und dann kommt Johannes und erklärt das, was Johannes gesagt hat und sagt, lass mich mal erklären, warum das Johannes gesagt hat, warum er das gemacht hat. Er sagt, der von oben kommt, ist über allem. Damit meint er Jesus. Jesus kommt von oben und damit steht er über allem. Der von der Erde ist, das ist Johannes der Täufer, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel aber kommt, ist über allem. Das heißt, was Johannes hier sagt, ist, auch wenn du deine Kinder dann abholst und wieder runterkommst und zu mir und ich frage dich, wo kommst du her? Und du sagst, ich komme von oben, ist das zwar örtlich richtig, theologisch falsch. Weil keiner von uns kommt theologisch von oben. Wir kommen alle von unten. Und es ist erschreckend zu sehen, wenn du mal bei einer Hochzeit warst, besonders wenn Leute keine Christen, nicht bei einer Hochzeit, bei einer Beerdigung warst, besonders wenn Leute keine Christen sind, kommt manchmal so ein Spruch von so einem Pfarrer, von der Erde gekommen, in die Erde zurück. Da sehen wir dann endlich, wer wir wirklich sind. Nicht viel. Aber dieser Jesus ist nicht von der Erde. In gewisser Weise ist er keiner von uns. Er kommt von oben und nicht wie wir von unten. Und deshalb sagt Johannes jetzt als nächstes, selbst Johannes der Täufer, der konnte nur von unten reden. Der konnte nur sagen, was Gott ihm so offenbart hat, war wichtig. Aber jetzt haben wir jemand, der redet von oben. Der kann sagen, wer Gott ist, weil er von oben kommt. Und übrigens, alle Worte, die dieser Jesus sagt, sind 100% das, was auch Gott sagen würde. Das, wenn du Jesus nicht traust, nicht gehorchst, Gott nicht gehorchst. Und wenn du Jesus nachfolgst, du Gott nachfolgst. Und jetzt kommt die Begründung, denn Gott hat diesem Jesus den Geist nicht nach Maß gegeben. Das ist ein Unterschied zwischen uns. Selbst wenn du früh am Sonntag aufwachst, voll in der Gegenwart Gottes und sagst, oh, ich habe ein prophetisches Wort, oh, muss ich unbedingt teilen, der Herr war auf mir, einen tollen Traum, hast du in dem Augenblick den Geist Gottes nur in einem Fingerhut gehabt. Minimal. Einen Hauch von einem Nieseltröpfchen. Aber Jesus hat den Geist nicht im Fingerhut gekriegt, sondern alles. Übrigens, das ist das, wo Johannes, habe ich euch gesagt am Anfang, was Gott ihm gegeben hat. Johannes sagt, kein Mensch kann empfangen, was Gott ihm gegeben hat. Johannes fängt an, aufzuzeigen, was Gott alles diesem Jesus gegeben hat. Erstens, er hat diesem Jesus gegeben, Bräutigam zu sein. Zweitens, er hat ihm alles vom Heiligen Geist gegeben. Ganze Fülle. Jetzt geht es noch weiter. Vorletzter oder letzter Vers. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Das heißt, Jesus Christus gehört alles. Ihm gehört Welt, Universum, Macht, Autorität, Recht zu richten, Privileg Leben zu geben. Was immer du dir vorstellen kannst, alles ist in der Hand von Jesus Christus. Und jetzt sagt Johannes der Täufer, und ihr seid noch neidisch, dass alle Leute von mir weglaufen und zu dem gehen. Das Einzige, was ich euch geben kann, ist ein paar Heuschrecken, die ich noch übrig habe. Der hat alles. Und deshalb kommt der Vers 36 zum Schluss, der Höhepunkt. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Sohn Gottes bleibt auf ihm. Weil dieser Jesus als Einziger in der Welt diese Fähigkeit hat, uns zu verändern und uns zu einer verabscheuungswürdigen Kreatur mit einem tiefen Egoismus, einem tiefen Selbstzentriertheit, die ganz böse ist in den Augen Gottes, uns zu verwandeln in ein Volk, was Gott wohlgefällig ist. Das kann sonst keiner. Und deshalb sagt Johannes, lauft alle ihm hinterher. Habe ich gar kein Problem damit, sondern ganz im Gegenteil, ich freue mich darüber. Was machen wir jetzt damit? Erstens, was wir da sehen, ist die unglaubliche Vorrangstellung von Jesus. Also wie groß ist er? Ich weiß nicht, wie du auf Jesus reagierst, aber mir tut es immer so ein bisschen weh, wenn ich so, keine Ahnung, auf Instagram oder unsere Lieder, nicht unsere, aber ja, manchmal auch unsere Lieder anhöre. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wir leben in einer Welt eines gezähmten Jesus. Der Jesus, der ist einfach rundum nur nett. Wenn er was von uns will, fragt er höflich. Wenn wir nicht gleich wollen, was er für richtig findet, erklärt er uns das geduldig. Wenn wir das dann immer noch nicht wollen, ist das auch irgendwie okay. Und wenn Jesus uns nicht gleich gibt, was wir haben wollen, dürfen wir stinkesauer sein. Wenn das dein Jesus ist, hast du einen Fake-Jesus. Denn der echte Jesus hat alles in seiner Hand. Und so wie der Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 31 sagt, dass es gefährlich ist, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen, so ist es mega gefährlich, in die Hand des lebendigen Jesus zu fallen. Garantiert. Wir werden, wenn wir vor Christus stehen, beide Emotionen fühlen. Wir werden uns geliebt fühlen wie eine Braut vom Bräutigam. Und unsere Knie werden schlottern. Weil er so groß ist, dass alles in seiner Hand hat. Es gibt kein, oh ja, da komme ich immer zu meinem Jesus. Christus ist super gefährlich und der super liebende Bräutigam gleichzeitig. Und wenn wir uns die Unterhaltung zwischen Johannes und Jesus angucken, ist das, wenn du dich in die Situation des ersten Jahrhunderts hineinversetzt, eine Riesenhilfe zum Glauben an Jesus zu kommen. Weil Johannes hier selber durch die Unterhaltung mit Jesus uns aufzeigt, was seine Rolle ist im Vergleich zu Jesus. Es ist plötzlich vollkommen okay, dass er abgetreten ist, dass er still und heimlich und klanglos sich verabschiedet hat von der Welt und gesagt hat, so, das war's jetzt. Weil es mit Jesus weitergegangen ist. Wenn es mit Jesus nicht weitergegangen wäre, wäre die ganze Geschichte und der ganze Rummel und der ganze Aufwand und die ganzen Trips in die Wüste mit Johannes der Täufer absolut sinnlos gewesen. Und der Jude des ersten Jahrhunderts würde sich schlaflose Nächte um die Ohren hauen und würde sagen, was in der Welt sollte das? Da kommt der Prophet, prophezeit, hebt die Erwartung immer größer, immer höher die Erwartung und dann pff, weg. Das Ganze macht keinen Sinn, es sei denn, die Geschichte geht mit Jesus weiter. Und insofern, wenn du dich in die Welt des Judens in die erste Jahrhunderts hineinversetzt, ist es eine ganz große Ermutigung, zu diesem Jesus hinzugehen und ihm nachzufolgen, weil nur so macht die Geschichte wirklich Sinn. Und ganz zum Schluss möchte ich uns eine Frage fragen. Ich möchte uns eine Frage fragen und eine Frage stellen, ob wir nicht auch so ein bisschen die Einstellung von Johannes dem Täufer haben wollen. Wäre das nicht klasse, wenn Christen dafür bekannt wären, dass wenn man sie anguckt, man einen abspürt, dass sie innerlich sagen, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Wäre es nicht interessant und klasse, wenn man Christen sehen würde, die eine ganz große Freude hätten, so wie Johannes der Täufer. Hauptsache, dieser Jesus wird groß gemacht. Hauptsache, der kriegt die Ehre. Und das ist ganz schwierig in dieser Welt, weil erstens die ganze Welt ist so selbstzentriert und zweitens die Christenheit im 21. Jahrhundert hat sich schuldig gemacht, so selbstzentriert zu sein, so den Fokus auf sich zu legen, weil wir alles besondere Leute sind, dass wir es gar nicht mehr spüren, wie klasse das ist, sich selber zu vergessen und einfach nur begeistert zu sein von diesem Jesus. Ja, übrigens, der Himmel wird nicht darin bestehen, in einen Spiegelsaal zu treten. Die Freuden des Himmels bestehen nicht daran, dass wir in den Himmel kommen, einen Haufen Spiegel sehen und anfangen zu singen, wie schön bin ich, wie schön bin ich. Sondern die Freuden des Himmels werden im Zentrum darum gehen, sich endlich mal selber zu vergessen und jemanden zu sehen, zu kosten, zu schmecken, einzutauchen, der größer ist als wir selber. Und das ist tatsächlich, das ist der schönste Moment der Freude von den Menschen. Ich habe das Beispiel schon mal gebracht, aber macht nichts, man kann das Beispiel nochmal bringen. Geh mal zum Grand Canyon und guck dir an, mit welcher Begeisterung diese Leute in dieses Loch reingucken und sagen, boah, ist das genial, hast du das gesehen, wie tief ist das? In dem Augenblick vergessen die sich komplett selber. Einfach nur, wow, dieses Loch. Ja. Und da ist das nur ein Loch. Ja. Und wir reden hier von jemandem, der alles in seiner Hand hat. Diese Momente, wo wir uns selber vergessen dürfen und wo wir einfach nur sagen können, ich möchte, dass dieser Jesus geehrt wird in meinem Leben. Das sind die schönsten Momente in meinem Leben. Also nicht nur in meinem, in jedem Leben. Ja, ich bin auch aus Fleisch und Blut und natürlich bin ich genauso egozentrisch wie jeder andere. Meine Frau ist das beste Beispiel dafür, die kann euch das bestätigen, dass das so ist. Ja. Aber trotzdem, in dem Augenblick, wo mir der Geist Gottes hilft und wo wir endlich mal nicht auf uns gucken müssen, sondern wo wir sagen können, ach, es geht einfach um diesen Jesus. Und wenn dem das gefällt, dass ich warte bis zur Ehe, wenn dem das gefällt, dass wenn ich die Ehe habe, geduldig ausharre, meine Frau werbe, auch wenn es manchmal schwierig ist, dann mache ich das nicht nur für meine Frau, sondern auch für diesen Jesus. Wenn dem das gefällt, soll er seinen Willen in meinem Leben kriegen. Ich sage euch, wir werden mit dieser Einstellung nicht zu kurz kommen an Freude. Sondern es ist so ein tiefer Schatz an Freude, von diesem Jesus so begeistert zu sein wie Johannes der Täufer. Und deshalb lasst uns, danke Joni, du bist schon da, lasst uns noch kurz in kleinen Gruppen beten, weil ich nehme an, dass ihr eigentlich auch alle dieselbe Sehnsucht habt. Ich nehme an, dass eigentlich wir alle so wie Johannes der Täufer sein wollen. Wir wollen eigentlich auch so leben, dass wir sagen, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Lass uns so ein bisschen umdrehen und einfach gemeinsam dafür beten, dass Gott uns diese Gnade schenkt, auf diese Art und Weise zu leben. Denn der, der alles in seiner Hand hat, der ist das absolut würdig.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.